Wir haben in dieser Ausgabe ja schon mit Simon Geschke ausführlich über seine persönliche Tour de France 2022 gesprochen, denn das Bergtrikot für 9 Tage zu verteidigen, ist für einen deutschen Rennfahrer ohne Frage bemerkenswert. Und sehr bemerkenswert ist auch, dass in diesem Jahr unmittelbar im Anschluss an die Männer auch die Frauen in ihre Tour de France gestartet sind. Die Wiederauflage nach mehr als 13 Jahren, zuletzt hat es ja 2009 eine Rundfahrt unter diesem Namen für Frauen gegeben, hat in diesem Sommer, das darf man wohl so konstatieren, viel Aufmerksamkeit bekommen und im Frauenradsport sehr viel in Bewegung gebracht. Romy Kasper vom Team Jumbo-Visma ist die Neuauflage mitgefahren und nach Liane Lippert die zweitbeste Deutsche im Gesamtklassement geworden. Wir haben mit ihr hier im vergangenen Herbst über die Premiere von Paris-Roubaix für Frauen gesprochen und wollen natürlich von ihr hören, ob sich durch diese 8 Etappen etwas im Frauenradsport nun verändert hat. Und deswegen sage ich schönen guten Tag und hallo, Romy Kasper.
Hallo.
Die Tour de France der Frauen ist ja nun auch schon ein paar Tage zu Ende. Würdest du den Leuten zustimmen, die davon sprechen, dass mit diesem Rennen der Frauenradsport jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben worden ist?
Definitiv. Also die Tour, die 8 Tage waren schon krass, was da an Medienauflauf war, was da, ob es Übertragungen sind oder was ich da für Nachrichten bekommen habe von Medien, Leuten und so weiter und so fort. Also hat man schon nochmal gemerkt, dass es ganz anders verfolgt wurde als irgendwelche anderen Rennen von uns.
Kannst du das konkret machen? Also, weiß ich nicht, sind es 10-mal mehr Nachrichten oder weiß ich nicht, was?
Eine Zahl würde ich jetzt gar nicht nennen wollen, aber ich habe halt von Leuten, auf Deutsch gesagt, die ich gar nicht kenne, halt wirklich Reaktionen bekommen und die Tour geschaut haben und auch so aus dem Umfeld von Leuten Nachrichten bekommen, die normalerweise klar den Sport verfolgen, aber jetzt nicht unbedingt die Live-Übertragung schauen und so weiter und so fort. Und ja, da hat man halt schon gemerkt, dass es halt nochmal was anderes ist, also dass wir nochmal ein bisschen anders in den Vordergrund gerückt wurden und mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
Da kann man ja auch die ketzerische Frage stellen, wieso hat das eigentlich 13 Jahre nicht passieren können? Also wieso musste das so lange dauern, dass jetzt endlich mal so eine Aufmerksamkeit kommt?
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil es ist meine 14. Profisaison und ich kann es wirklich nicht sagen, warum das in den letzten 13 Jahren nicht funktioniert hat. Es kam halt immer mal wieder, dass es die Idee gibt, eine Tour zu machen für die Frauen, und dann wurde es mal wieder hinten runterfallen gelassen, und irgendwann denkt man sich dann, okay, jedes Mal, wenn das wieder aufkommt, es wird eh nichts und es wird eh nichts. Dass es jetzt zum Schluss dazu gekommen ist, denke ich, hat auch ein bisschen was mit der Tourleiterin, also mit der Marion Rouge, die war selber Sportlerin und Freundin, Frau vom Julian Alaphilippe, die hat, denke ich, da einen großen Einfluss gehabt, zu tun. Und dass es dann final auf die Beine gestellt wurde, ich denke, dass da halt schon viel dahinter stand und halt auch, natürlich muss da Geld dahinter stehen und müssen da Sponsoren dahinter stehen, die das wollen.
Darüber sprechen wir natürlich noch in diesem Podcast. Was mich aber wirklich fast schon überrascht hat, ist, dass im Vorfeld relativ viele gesagt haben, zum Beispiel auch Annemiek van Vleuten, aber auch Ina Joko-Teutenberg, dass sie so ein bisschen Angst hatten, Anhängsel der Männertour zu sein. Hattest du diese Bedenken auch? So als Vorprogramm quasi?
Ja, definitiv. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es volle 8 Tage so krass von Zuschauern und Aufmerksamkeit lebt sozusagen. Ich habe damit gerechnet, dass auf jeden Fall der erste Tag auf dem Champs-Élysées, wo die Männer halt auch ihren Abschluss sozusagen hatten, dass da wirklich die Aufmerksamkeit da sein wird. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sich's volle 8 Tage durchzieht. Und das war echt beeindruckend.
Ja. Wann ist dir das klar geworden? Am zweiten Tag schon oder?
Nee, also eigentlich Mitte der Woche. Also klar, am 2. dachte man, okay, die ersten 2-3 Tage kann sein, dass es noch genauso ist oder ein bisschen abflacht oder Aber als dann irgendwann mitten unter der Woche, Mittwoch, Donnerstag, an auf Deutsch gesagt auch normalen Arbeitstagen, so viel Zuschauer und Menschen nicht nur im Start- und Zielbereich, sondern entlang der Strecke standen, war das halt schon, beeindruckend.
Mhm. Hat es auch ein bisschen was mit dem offensichtlich auch vorhandenen Mythos Tour de France zu tun? Also komischerweise ist es bei den Männern ja auch so, dass es eine absolute Überaufmerksamkeit für dieses Rennen gibt. Und die gab es ja jetzt offensichtlich auch für die Frauen.
Ja, denke ich. Also denke, dass es damit was zu tun hat, weil der Giro ist prinzipiell ja eigentlich 2 Tage länger und eigentlich in Anführungsstrichen härter. Aber da ist die Aufmerksamkeit, in Italien ist er schon da, aber halt auf dem Rest, im restlichen Teil der Welt halt nicht. Und ich denke, dass es schon was mit dem Mythos Tour zu tun hat. Und ich denke, was uns vielleicht auch geholfen hat, ist es, dass es direkt im Anschluss an die Männer war. Also dass es nicht parallel war, sondern wir halt direkt im Anschluss unsere Aufmerksamkeit gekriegt haben. Weil Leute, die jetzt sowieso schon 3 Wochen Tour geschaut haben, die waren sowieso in dem Rhythmus, auf Deutsch gesagt, drin und haben jetzt die Woche Frauentour noch rangehangen.
Also du würdest sagen, es war ein cleverer Schachzug, das direkt da hinten dran zu machen?
Ich denke, es war ein cleverer Schachzug und ich würde es halt auch so lassen.
Interessant ist auch, dass man das ja durchaus messen kann, also diese Aufmerksamkeit. Natürlich gibt es dafür immer viele Faktoren, du hast schon gesagt, Nachrichten und sonst was, aber es gibt ja auch so Kennziffern wie zum Beispiel das öffentliche Interesse anhand von Einschaltquoten mal zu messen und da kann man sich schon angucken, dass die Fahrt ins gelbe Trikot von Annemiek van Vleuten rund 140.000 Leute live bei Eurosport gesehen haben. Zum Vergleich, bei den Frühjahrsklassikern lagen die Bestwerte so bei der Hälfte, bei 70.000 oder die Frauen-Bundesliga gucken so 100.000 Menschen. Also man sieht, es gab da eine große Aufmerksamkeit. Einfach.
Ja, also ich denke schon, dass es halt die ganze Woche mit sich gebracht hat. Ich denke, dass wir da halt erstens attraktive Rennen gefahren sind und zweitens durch die Medien das halt auch gut rübergebracht wurde. Was ich vielleicht für die Zukunft ein bisschen ändern würde oder anders machen würde, ist, dass halt die Bergetappen nicht unbedingt nur zum Ende sind, sondern vielleicht mittendrin sind. So dass man halt auch, auf Deutsch gesagt, den Ausreißergruppen halt mal eine Chance gibt, weil so wurde halt prinzipiell fast jeden Tag aufs Trikot auch geschaut und ja. War für uns natürlich härtere Arbeit, aber prinzipiell, ich glaube, macht es das Ganze halt noch ein bisschen spannender, wenn das halt ein bisschen durchgemixt ist.
Du hast doch schon angesprochen, dass es aus deiner Perspektive ein cleverer Move war, das direkt hinten dran zu packen an die Männertour. War es vielleicht dann doch, und das hat, glaube ich, auch die Renndirektorin ja gesagt, irgendwie 2022 so der perfekte Moment, weil es gab keine Männer-Fußball-Weltmeisterschaft, keine Olympischen Spiele und so. Die Europameisterschaft der Frauen hat ja auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen im Fußball. Also war vielleicht die Zeit jetzt einfach reif und ist dann doch der richtige Moment so?
Ja, sicher kommen da viele Faktoren zusammen. Also ich würde es jetzt nicht nur als den einen Faktor sagen, dass es da keine Männer-EM, Fußball-EM gibt oder WM oder keine Olympiade oder sowas. Ich denke, dass da halt einfach viele Faktoren zusammenkommen.
Im Fernsehen hat man ja, das ist vielleicht ja auch ganz interessant, technisch auch so ein bisschen rumexperimentiert. Also man konnte so ein bisschen wie in der Formel 1 ausgewählte Funksprüche auch der Betreuerteams hören. Die Männer wollten das immer nicht. Wie findest du das?
Ehrlich gesagt habe ich es natürlich nicht mitbekommen, weil ich auf dem Fahrrad saß. Ich habe es natürlich gehört, also von Bekannten, von Familie und so, dass es halt mit übertragen wurde. Und ja klar, also ist halt die Frage, wie sowas halt aussondiert wird oder was daraus jetzt aussondiert wird, ob es, ja, auf Deutsch gesagt, rennentscheidend ist oder nicht. Also ja, ist immer so ein gemischtes Gefühl dabei. Klar, ist es interessant zu hören mal. Aber wenn halt, sag ich jetzt mal, ein Satz aus einem Funkspruch, der aus 20 Sekunden besteht und mehreren Sätzen besteht, dann ausgewählt wird, dann gibt's den ganzen Zusammenhang halt nicht immer unbedingt.
Wie war eigentlich deine persönliche Tour? Also wie hast du die Tour fahrerisch erlebt?
Ja, also erstmal war ich eigentlich ja nicht geplant für die Tour, weil ich ein Giro schon gefahren habe. Dann gab's bei uns einen Ausfall und ich habe am Donnerstag den Anruf bekommen, für dich geht morgen der Flieger nach Paris. Du darfst zur Tour. War natürlich erstmal ein bisschen Stress pur, weil packen und Flugzeug organisieren, also halt organisieren den Flieger und so weiter und so fort. Aber sonst war es natürlich ein krasses Erlebnis. Also klar, der Auftakt Champs-Élysées, den kannte ich in Anführungsstrichen, da ich schon vor, weiß gar nicht, wann die erste Tour, also La Course war es ja in den letzten Jahren, war ja ein Eintagesrennen für uns. Da bin ich halt auf dem Champs-Élysées schon gefahren und wusste halt eigentlich, dass es ja prinzipiell ein Vollgasrennen von Null bis Ende wird. Was für mich jetzt nicht unbedingt toll war, weil ich die Tage nach dem Giro erstmal ein bisschen Ruhe hatte und dann wirklich nur Grundlage zu Hause gefahren habe. Und hieß also von Kilometer Null Vollgas und Laktat bis in die Ohren und Champs-Élysées war cool, da mit dem zweiten Platz zu starten, war einerseits ärgerlich, dass es nicht komplett gereicht hat, aber natürlich ein super Start fürs Team und ja, die anderen Tage ging es dann natürlich super weiter. Marianne fährt am zweiten Tag ins gelbe Trikot, die Etappe lief.
Heißt aber auch arbeiten.
Ja, das heißt es definitiv. Aber die Etappe lief halt so, wie wir es geplant hatten und hat sich halt genau so, ja, zum Schluss ausgezahlt. Und ja, natürlich hieß es arbeiten, aber erstmal war es natürlich genießen den Erfolg. Also unser Ziel war, da eine Etappe zu gewinnen. Hatten wir am zweiten Tag, dann konnten wir schon mal einen Haken dran machen. Und jetzt ging es halt eigentlich nur noch von Tag zu Tag, in Anführungsstrichen, genießen und Trikot verteidigen, solange wie es geht. Wenn es funktioniert, noch eine Etappe gewinnen. Wenn nicht, wäre es auch kein Beinbruch gewesen. Es hat natürlich nochmal funktioniert, den Tag, bevor es in die Berge ging. Aber ja, und dann war in Anführungsstrichen die letzten zwei Etappen war bergig und sehr bergig. Und es hieß eigentlich nur noch genießen, aber irgendwie im Zeitlimit bleiben. Und Marianne im grünen Trikot ins Ziel bringen. Und ja, nee, war definitiv beeindruckend und wie so ein Film eigentlich. Und im Nachhinein musste ich dann erstmal feststellen, dass es der ganze, ja, was man von den Männern halt immer hört, in den drei Wochen ist man so in seiner eigenen Welt, was man halt so, ja, denkt, ja gut, Radrennen und Rundfahrt eigentlich, ja, kennst du, aber kannst du halt wirklich nicht so bestätigen. Nach der Woche konnte ich es bestätigen. Also ich habe danach festgestellt, ich habe es keinen einzigen Tag geschafft. Also normalerweise lade ich mir jeden Früh halt so die Tageszeitung runter und lese halt mal durch oder blätter mal durch. Ich habe es wirklich 8 Tage lang nicht geschafft. Und dann kamen zwischendurch halt auch mal Anrufe von Familie und Freunde, wo ich dann vielleicht gerade mal auf dem Rückweg von der Etappe zum Hotel oder so 5 Minuten mit denen geredet habe, aber eigentlich völlig fertig war und meine Ruhe haben wollte. Und ja, also es war schon krass. Also man ist da wirklich so in seiner eigenen Welt und hat einen vorgegebenen Tagesablauf, der halt wirklich von Tag zu Tag fast der gleiche ist. Und da ist wirklich nicht mehr so viel Zeit, also Zeit vielleicht schon, aber nicht mehr so viel Energie für andere Sachen nebendran, sondern ja, nach der Etappe Erholung, Essen, ins Bett.
Das finde ich sehr, sehr interessant, weil Simon Geschke hat im Gespräch genau in diesem Podcast, der für diese Episode genau das Gleiche erzählt, dass er teilweise gar nicht mitbekommen hat, wer an dem Tag gewonnen hat und so, weil er so vollgepackt war zeitlich. Warum ist das so anders als bei anderen Rennen?
Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. Also für uns war es natürlich was komplett anderes mit der Medienaufmerksamkeit und allem drum und dran. Also ich denke, dass es damit viel zu tun hat. Und klar, wenn man im gelben Trikot fährt, dann ist es halt nochmal was komplett anderes, weil da ist dann nochmal ein paar Medien mehr und hier und da. Das Beispiel war als den Tag, als Marianne ins Trikot gefahren ist und ihre erste Etappe gewonnen hat. Sie war 4 Stunden später im Hotel, also 4 Stunden nach uns im Hotel. Und klar, Pressekonferenz hier und da und Siegerehrung, Dopingkontrolle, was alles dazugehört. Aber bei normalen Rennen oder in Anführungsstrichen normalen Rennen, also bei den anderen Rennen, es kann genauso gut Flandern oder Roubaix sein, was halt auch mega große Rennen sind. Aber da dauert das dann halt keine 4 Stunden. Und das war halt
sondern
schon...
Eher eine oder...
Wie bitte?
Eher eine oder wie viel
ja,
so?
Also da ist ja vielleicht eine plus minus und ja. Und ich sag mal so, das sind dann halt nur Eintagesrennen, da hat man nicht am nächsten Tag noch ein Rennen oder die nächste Etappe. Beim Giro dauert es vielleicht 1/2 Stunde, wenn überhaupt, da fehlt die Pressekonferenz oder keine Ahnung was. Aber da ist die Siegerehrung und dann ist sie normalerweise mit uns, mit dem Bus oder sowas direkt wieder mit ins Hotel gefahren. Ja. Aber bei der Tour war das dann halt einfach mal 4 Stunden lang und wir haben beim Abendessen gewartet auf sie, um mit dem Champagner mal anzustoßen. Wir haben die halt 4 Stunden nach dem Rennen nicht mehr gesehen.
Ja, das ist schon krass. Und da kommt auch vielleicht wieder ein bisschen der Mythos Tour durch. Ich glaube, das erste Interview mit ihr, als sie Gelb gewonnen hat, da war sie ja auch total emotional und war so, oh, das gelbe Trikot, das hänge ich mir heute Abend in mein Zimmer und stoße mit einem Glas Champagner an und so. Also das ist immer noch was Besonderes, ne? Dieses gelbe Trikot der Tour.
Definitiv, also das definitiv. Und selbst für Marianne, die halt so viel schon gewonnen hat und eigentlich alles schon gewonnen hat, ich habe Marianne noch nicht so oft wirklich so emotional gesehen. Dann kam natürlich noch dazu, dass ihre Mama noch im Ziel war. Also ihr Papa ist oft da, aber ihre Mama bleibt normalerweise im Camper und ist nicht an der Ziellinie. Dann war die noch an der Ziellinie und dann war das natürlich nochmal was komplett anderes. Aber ja, selbst für Marianne, die halt wie gesagt schon viel gewonnen hat, war das jetzt nochmal was Besonderes. Und die hat halt wirklich jeden Tag im Trikot, hat die genossen und ja, war cool zu sehen.
Da vielleicht als Erklärung für alle, die sich nicht so gut mit dem Sport auskennen, Marianne Voss ist ungefähr die Frau, die bisher fast alles gewonnen hat in diesem Sport und offensichtlich aber trotzdem eben gerade mit diesem gelben Trikot dann nochmal so emotional geworden ist. Viele Fahrerinnen haben aber auch gesagt, und das hat man häufiger gehört, dass das Feld so überdurchschnittlich nervös gewesen ist, und wir haben ja auch sehr, sehr viele Stürze gesehen im Fernsehen. Ist das wie bei den Männern dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Tour-Effekt, dass da durch die besondere Aufmerksamkeit alle nochmal so ein bisschen extra motiviert und vielleicht auch so ein bisschen übernervös sind?
Definitiv würde ich sagen, dass es ein Tour-Effekt ist. Ich würde es aber nicht bestätigen, dass es übernervös war. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen, weil ich mich normalerweise im ersten Drittel des Pferdes aufgehalten habe. Und ehrlich gesagt nicht mal den riesen Massensturz mitgekriegt hätte, wenn es nicht über den Funk gekommen wäre. Aber klar, die Tour ist ein Medienereignis gewesen für uns, wo sich jeder zeigen wollte. Und die Rennen waren halt brutal schnell. Also wenn ich jetzt sagen würde, also die Tour mit dem Giro vergleichen würde, die Tour war 8 Tage, der Giro war 10 Tage, die Tour war doppelt so anstrengend wie der Giro. Also ich bin aus der Tour rausgegangen und war nicht nur körperlich, sondern halt auch mental sowas von im Arsch, auf Deutsch gesagt. Nach 10 Tagen Giro bin ich rausgegangen und habe gesagt, okay, es reicht jetzt, aber ich bin eigentlich mit einer besseren Form rausgekommen, als ich reingegangen bin. Aber nach der Tour, die ersten 2 Tage, ich wollte mein Fahrrad nicht sehen.
Das heißt, 3 Wochen Tour müssen auch nicht sein?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt morgen oder übermorgen oder nächstes oder übernächstes Jahr fahren wollen. Ich denke, es ist halt einfach ein Prozess der Entwicklung. Also sicher, wir haben bei den 8 Tagen keinen Ruhetag. Die Männer haben in den 3 Wochen einen Ruhetag, nach jeder Woche einen Ruhetag drin. Wir fahren den Giro mit 10 Tagen ohne Ruhetag. Also ich denke, dass es jetzt nicht unbedingt das Problem ist, dass was als Frauen nicht können, eine 14-tägige oder 3-wöchige Rundfahrt zu fahren mit den Ruhetagen. Das ganze Ding entwickelt sich dann halt einfach anders. Also da ist dann halt nicht 8 Tage lang Vollgas, sondern da sind dann halt mal die Tage mit den Ausreißergruppen dabei, wo halt hinten im Feld Ruhe ist und kontrolliert wird. Aber die Frage ist halt, die jetzt auch aufkam, mit ob es überhaupt möglich ist mit den 6er-Mannschaften. Also jetzt ist im Gespräch, dass nächstes Jahr eventuell 7er-Mannschaften für uns zugelassen werden, so wie es im Giro in der Vergangenheit auch war. Das wäre ein Schritt in die Richtung, dass man es länger als 8 Tage machen kann. Aber es muss halt jetzt nicht unbedingt von Schlag auf 3 Wochen sein. Also ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja. Gab es für dich so ein Tour de France Moment, wo du sagst, oh, da hatte ich irgendwie richtig Gänsehaut? War das das Anstoßen mit Marianne Voss oder auf dem Champs-Élysées oder Ankommen? Weiß ich nicht. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh wow, das ist wirklich ganz besonders, merke ich mir. Werde ich auch im halben Jahr noch dran denken?
Der erste Etappensieg von Marianne. Also da war ich, sie war halt in einer Ausreißergruppe, also eine 10er-Gruppe, glaube ich, war es, die angekommen ist. Und wir waren in der Gruppe, ja, eine halbe Minute, eine Minute dahinter oder sowas. Und da war so, ich glaube, 300 oder 400 Meter vom Ziel war so eine Rechtskurve. In der Rechtskurve stand eine riesengroße Leinwand. Und wir sind gerade in die Rechtskurve gefahren, als Marianne den Sprint gewinnt. Und das war halt so, ja, also das war halt brutal. Und dann, ja, fährt man natürlich nochmal ganz anders ins Ziel und weiß, also da sind mir halt wirklich schon die Tränen gekommen.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, diese Idee einer solchen Tour de France der Frauen, die gibt es schon sehr, sehr lange und da haben sich auch schon viele große Namen des Frauenradsports irgendwie engagiert. In den 80ern war es vor allen Dingen Johnny Longo, dann schon vor mehr als 10 Jahren auch Marianne Voss, die ja wohl auch da sehr aktiv schon selber unterwegs war und gesagt hat, wir müssen das mal machen. Und die jetzige Renndirektorin Marion Russ, die hat auch im Nachgang betont, dass wohl jetzt erst im Jahr 2022 so richtig der ideale Zeitpunkt war, auch wegen der Teams und so weiter, was da in den letzten Jahren ja noch passiert ist. Könnte man nicht anders auch sagen, dass es wirklich ziemlich dumm gewesen ist, 2009 damit aufzuhören und gar nicht damit weiterzumachen mit so einer Rundfahrt für die Frauen?
Ja, definitiv. Also kann man es im Nachhinein immer sagen. Aber die Frage ist halt, warum wurde aufgehört? Gab es keine Sponsoren oder gab es niemanden, der es organisieren wollte? Oder ja, 2009 gab es halt auch noch nicht diese, ich würde jetzt mal sagen, Leistungsdichte, die wir jetzt haben. Und dann halt geht es halt los mit einem Zeitlimit, was einen bestimmten Prozentsatz hat. Und dann geht es um Straßenabsperren. Und wenn man halt, keine Ahnung, zum Schluss alles, das komplette Feld sozusagen zerfledert hat und in Gruppen hat, dann macht es der Polizei und den ganzen Leuten halt auch nicht viel einfacher. Also es ist halt immer so ein, man muss halt gucken, warum wurde es überhaupt aufgegeben, dass man es weiter organisiert. Und ich denke, dass es da schon Faktoren gab, warum und weshalb. Also ich Ich weiß es selber nicht, aber ich denke, dass es da schon Faktoren gab. Und deswegen würde ich es jetzt auch nicht so im Nachhinein verurteilen wollen, dass es aufgehört wurde. Klar hat es uns gefehlt, die Tour, die letzten Jahre, wenn ich mir so betrachte, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Aber jetzt sind wir erstmal auf dem richtigen Weg, dass es hoffentlich weitergeht. Und darüber sollten wir doch, glaube ich, jetzt froh sein.
Und du würdest schon sagen, dass auch insgesamt im Fahrerfeld das Niveau deutlich gestiegen ist?
Definitiv. Also die Leistungsdichte im Frauenradsport ist brutal. Also ich kann es jetzt beurteilen, ich bin 14 Jahre Profi, also das ist schon was komplett anderes. Also ich bin direkt aus dem Juniorenbereich in den Profibereich rübergewechselt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es sehr, sehr, sehr wenige, die von den Junioren direkt im Frauen-Elite-Bereich, im Virtual-Bereich Fuß fassen, sondern halt erstmal ein paar Jahre brauchen und ab und zu auch in diesen paar Jahren dann aufhören den Sport, weil sie halt im Juniorenbereich von Erfolgen verwöhnt sind und dann in den Frauenbereich kommen und keinen Anschluss sehen. Und ich glaube, das ist in den nächsten Jahren halt auch der Schritt, dass es selbst bei uns halt den U23-Bereich gibt oder geben sollte.
Das heißt, es war auch wirklich eine sehr gute Idee, den World Tour Teams aufzugeben. Ihr müsst jetzt auch Frauenteams haben.
Ja, also die Frage ist halt, klar, es gibt einige Teams, die halt eigenständig sind und nicht einem World Tour Team von den Männern angehören. Aber wahrscheinlich geht's in Zukunft dahin, dass es halt fast nur mit der Kombination World Tour Männer und World Tour Frauenteam geht. Weil es dann halt irgendwann halt auch ums Geld, ums Budget, um Logistik und so weiter geht.
Was kann denn aus deiner Sicht kommendes Jahr noch besser werden? Also wir haben jetzt viel, viel Applaus gehört, viel, viel gute Sachen, aber du hast schon gesagt, vielleicht wäre es besser, wenn die Teams vielleicht auch mal 7 Fahrerinnen hätten. Streckenführung, hast du auch schon gesagt, könnte auch vielleicht ein bisschen anders sein. Also was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt Marion Ruß anrufen würdest?
Ja, wie gesagt, also das mit den 7er-Teams finde ich eine gute Idee. Auf die Idee bin ich jetzt selber noch gar nicht gekommen. Die habe ich jetzt nur in den Medien gestern oder vorgestern gelesen. Dann halt mit der Streckenführung, dass man da halt einen besseren Mix hinkriegt und die Bergetappen nicht komplett nur zum Schluss liegt, sondern halt da halt schon den, sag ich jetzt mal, den Kampf ums gelbe Trikot eher nicht entscheidet, aber zumindest mal anfacht und dann eventuell halt auch größere Abstände in Gesamtklassement hat und eventuell Ausreißergruppen eine Chance gibt. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, organisatorisch fand ich's gut. Also hätte ich jetzt keinen Punkt, den ich sagen würde, könnte man besser machen. Also war es echt ganz gut gemacht. Von den Reisereien war es auch gut gemacht. Also ich habe jetzt nur den Vergleich zum Giro, wo wir halt wirklich viel Reiserei vor und nach den Etappen hatten. Das war jetzt bei der Tour eigentlich, ja, war erträglich, also eine Stunde, anderthalb oder sowas maximal zur Etappe, teilweise halt sogar weniger. Um das Ganze komplett zu machen, würde ich halt vielleicht noch einen Prolog oder ein Zeitfahren mit reinbauen. Und das wäre eigentlich schon das, was ich ändern würde.
Stimmt, vom Prolog und Zeitfahren haben auch einige geschwärmt oder sagen wir es mal gefordert.
Ja,
also,
genau. Ja.
Ist die Tour 2023 für dich ein Ziel?
Ja, definitiv. Also wenn man sie einmal gefahren hat, will man sie nochmal fahren. Als Ziel würde ich jetzt nicht unbedingt definieren, aber also da ist bei mir halt immer noch Roubaix an erster Stelle, wenn ich da auswählen durfte. Aber definitiv, also war ein geiles Erlebnis und hätte ich nichts dagegen, nochmal im Rennkalender zu haben.
Das heißt, das große Ziel 2023 ganz klar bleibt Paris-Roubaix?
Ja.
Was steht dieses Jahr noch an? Europameisterschaft in ein paar Tagen, ne?
Genau, Europameisterschaft, also das Straßenrennen in München. Danach habe ich noch eine Rundfahrt in Holland mit dem Team und dann halt noch ein Fragezeichen, WM-Start oder nicht. Also schauen wir mal.
Einen Aspekt müssen wir, glaube ich, noch ansprechen. Viele haben ja gesagt, ja Wahnsinn, toll, und haben wir jetzt auch viel diskutiert, wie viel Aufmerksamkeit es gegeben hat für das Rennen, für die Tour de France, für den Frauenradsport auch. Aber es gibt natürlich auch immer so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Ich sage nur Thüringen-Rundfahrt. Wie siehst du das? Ist es auch ein bisschen gefährlich, wenn sich jetzt alles so sehr auf ein Rennen stürzt und dann ja etablierte klassische Frauenrundfahrten vielleicht auch ein bisschen an Aufmerksamkeit verlieren?
Ja, definitiv ist es ein Risiko. Aber das Ding ist halt, ich weiß, dass es in Thüringen halt auch am Geld liegt oder an den Sponsoren liegt. Und das ist halt immer so eine Sache. Also vielleicht hilft da dann die Tour auch, Sponsoren zu finden für solch kleinere Rennen oder auch etablierte Rennen. Und das ist halt immer so ein Hin und Wieder. Also klar sollte jetzt nicht nur die komplette Aufmerksamkeit auch bei uns nur auf die Tour gehen. Aber ich denke, dass es eher hilft, den Frauenradsport zu pushen und die Aufmerksamkeit in den Medien zu erhöhen. Und ja, man sieht halt auch, dass halt auch im nächsten Jahr im Rennkalender wieder neue Rennen, die halt bei den Männern sind, jetzt in den Frauenbereich kommen. Und ich denke, dass es eher hilfreich ist, als dass es halt den kleineren Rennen schadet.
Also jetzt mal so ganz pauschal gesagt, du würdest eher sagen, der Kuchen wird größer.
Genau, ja.
Das sagt Romy Kasper vom Team Jumbo Wismar im Antritt beim Fahrradpodcast Detektor FM. Und ich sage vielen Dank für diese Einblicke in die Tour de France der Frauen. Ich glaube, viele, viele Menschen haben in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal so intensiv Frauenradsport auch geguckt, im Fernsehen beispielsweise oder auch an der Strecke. Dementsprechend tolles Ereignis. Vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast, auch hinter die Kulissen, dass es 4 Stunden dauert, bis dann die Kapitänin mal irgendwie zum Anstoßen kommen kann, weil sie so viele Verpflichtungen hat. Danke für das Gespräch.
Danke auch.